Nächste Woche ist es soweit. Zum 96. Mal wird der Academy Award of Merit verliehen, uns eher bekannt als der Oscar in Los Angeles. Und ich weiß nicht, welche Bilder du dabei so vor Augen hast. Ich denke an spannungsgeladene Entscheidungen, emotionale Dankesreden und natürlich das Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich. Und ich habe mich so gefragt, wie muss ich das wohl anfühlen, dort mal als Star aus der Limousine auszusteigen, mit so einem Lächeln auf dem Gesicht, weil du weißt, du bist Teil eines großartigen Filmprojektes und die ganze Welt hat es gesehen. Und wer weiß, vielleicht darfst du am Ende dieses Abends eine dieser begehrten Auszeichnungen entgegennehmen. Wir haben heute keine Awards verliehen. Wir hatten nicht mal einen roten Teppich und trotzdem haben wir diesen Tag genutzt, um Danke zu sagen. Ganz vielen Menschen, die sich an so vielen Stellen in unserer Gemeinde einbringen. Menschen, die ihre Zeit, ihr Geld und ihr Herz investieren, damit Gemeinde gebaut werden kann. Und nicht irgendeine Gemeinschaft, sondern Gottes Gemeinde. Und wahrscheinlich wird die internationale Presse nie von diesem Tag berichten. Und ich weiß selber, dass sich Gemeindearbeit manchmal gar nicht so ruhmreich anfühlt. Aber ich bin mir sicher, dass das, was du in Gottes Gemeinde investierst, von Gott gesehen wird, selbst wenn das anderen kaum auffällt. Wir bekommen von dieser Welt für unsere Mitarbeit womöglich keine Auszeichnung, aber wir sind Teil eines so viel größeren Projektes als alle großen Hollywood-Blockbuster zusammen. Ganz schön große Worte dafür, dass der Titel dieser Predigt auf dem Teppich geblieben lautet. Aber ich denke, dass sich das gar nicht widerspricht. Wir schauen uns ja aktuell an, wie Gott sich einen liebevollen Umgang in unserem Miteinander vorstellt. Wie kann bei uns das, was wir tun, in Liebe geschehen? Wie es die in der Jahreslosung heißt. Und der kurze Abschnitt, um den es heute geht, der lautet: Die Liebe prahlt nicht und spielt sich nicht auf. 1. Korinther 14, Vers 4, die letzten Worte. Und in der Übersetzung nach Luther klingt es ein bisschen anders. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Oder auch sehr schön finde ich in der Übersetzung das Buch: Diese Liebe ist nicht großtuerisch und plustert sich nicht auf. Und ich musste bei dieser Formulierung gleich an ein Beispiel aus der Tierwelt denken. Dort ist ja meistens das Männchen, das sich irgendwie aufplustert, um das Weibchen zu beeindrucken. Und manchmal kann das auch für uns Menschen irgendwie schön und beeindruckend aussehen. Also wenn jetzt so ein Pfau sein Rad schlägt, ja. Aber ganz häufig kann es auch echt völlig albern aussehen. Also habt ihr mal so einen Fasan gesehen, der da sich so aufplustert und um sein Weibchen tänzelt? Und du denkst so, Alter. Aber ob albern oder nicht, bei den komischen Vögeln scheint das zu funktionieren. Wir Menschen sind ja aber leider auch manchmal so komische Vögel. Und vieles von dem, wie sich Tiere verhalten, kann man auch bei uns Menschen beobachten. Menschen können sich auch aufplustern, prahlen, sich aufspielen, sich größer machen, als sie sind. Und da kann man schon mal denken, bleib mal auf dem Teppich. An einer Stelle in der Bibel kommt Jesus mit seinen Freunden auch an genau diesen Punkt. Jesus hat zuvor 70 seiner Nachfolger in die umliegenden Orte ausgesendet. Sie sollen dort den Leuten sagen, dass Gott jetzt sein Reich aufrichtet. Und er gibt ihnen sogar die Fähigkeit und den Auftrag, Kranke zu heilen. Und das machen sie auch. Und jetzt kommen sie zurück. Und ich lese uns mal die Passage vor aus Lukas 10, Vers 17 und folgende. Die 70 kamen zurück und berichteten voller Freude: Herr, sogar die bösen Geister gehorchen uns, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Jesus sagt zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ja, es ist wahr. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Er wird euch nicht das Geringste antun können. Aber nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die bösen Geister gehorchen. Freut euch lieber darüber, dass eure Namen bei Gott aufgeschrieben sind. Die Jünger sind total begeistert. Vielleicht können sie es selbst nicht fassen, wozu sie fähig sind. Also nicht sie allein, sie sind sich schon bewusst, dass sie das im Auftrag und in der Vollmacht von Jesus tun. Aber ein tolles Gefühl ist es schon. Also, da legst du so einem Kranken die Hand auf, betest kurz und dann wird er geheilt. Oder du begegnest jemanden, der unter dem Einfluss von bösen Mächten steht und auf dein Wort hin wird er davon frei. Weiß nicht, ob du solche Momente schon hattest, wo du gemerkt hast, dass Gott durch dich etwas Großes bewirkt. Etwas, was sofort sichtbar ist. Etwas, womit man Aufmerksamkeit und Bewunderung erregt. Leute staunen, klatschen Beifall, klopfen dir auf die Schulter. Das fühlt sich gut an. Und wenn das dann keine Ausnahme bleibt, sondern zur Gewohnheit wird, dann kann man sich schon dran gewöhnen. Jesus stimmt an der Stelle nicht in die Begeisterung der Jünger ein. Er hätte ja auch sagen können, gut gemacht, ich hab's euch doch gesagt. Ihr könnt das, ihr müsst nur an euch glauben und an das, was ich euch gesagt habe. Aber sagt was ganz anderes. Er spricht auf einmal davon, dass er gesehen hat, wie der Satan wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist. Was hat das denn mit der Erfahrung der Jünger zu tun? Satan ist ein sehr komplexer Charakter in der Bibel. Aber wir kommen an dieser Stelle nicht drum herum, ihn uns anzuschauen. Satan ist gar nicht so dominant vertreten, wie das manchmal scheinen mag. Also er kommt gar nicht so häufig in der Bibel vor. Aber er kommt vor. Er ist auch nicht der ebenbürtige, böse Konkurrent zum guten Gott. Er ist aber auf alle Fälle mehr als ein theoretisches Konzept, also mehr als nur einfach das Böse. Er ist eine reale Existenz. Und häufig wird von ihm nur indirekt oder in Bildern gesprochen. Und seine Geschichte wird meistens nur abschnittsweise enthüllt. Interessanterweise immer verwoben mit der Geschichte der Menschen. Was an dieser Stelle wichtig ist zu wissen, Satan ist selbst ein Engel gewesen. Er ist also auch ein Geschöpf von Gott. Er muss wunderschön gewesen sein und hat von Gott ganz viel Einfluss bekommen und Macht und Bewunderung. Aber an irgendeiner Stelle hat er sich von dieser Schönheit und diesem Einfluss und allem, was er war und ist, blenden lassen. Und er hat sich gegen Gott gestellt. Gegen den, von dem seine Schönheit, sein Einfluss, ja, er selbst kommt. Und damit hat er die Beziehung zu Gott und die Gemeinschaft mit ihm zerstört. Genau darauf bezieht sich Jesus, wenn er hier sagt, dass er den Satan wie einen Blitz vom Himmel hat fallen sehen. Die Geschichte dieses gefallenen Engels ist das Paradebeispiel für das, was wir im Buch der Sprüche finden, was sich auch bei uns als Sprichwort etabliert hat. Hochmut vor dem Fall. Sprüche 16, Vers 18b. Ganz schön heftig, oder? Die Jünger kommen zurück von dem Auftrag, den Jesus selbst ihnen gegeben hat. Sie sind begeistert davon, weil es so gut gelaufen ist. Und Jesus reagiert mit so einem Dämpfer. Bleibt mal auf dem Teppich. Er spricht weiter, wisst ihr, ich habe euch ausgesendet, um genau dagegen vorzugehen, was durch den Fall Satans und seine Rebellion gegen Gott ausgelöst worden ist. Das Böse, Trennung von Gott, Krankheit, Tod, Angst. Gott hat schon einmal ein Geschöpf an die Begeisterung über die Schönheit, den Einfluss, den Erfolg, den er diesem Geschöpf verliehen hat, verloren. Diese Schönheit, dieser Einfluss, dieser Erfolg soll jetzt die Jünger nicht, soll nicht den Blick auf ihn versperren, von dem alles kommt. Man könnte auch sagen, Jesus möchte ihnen hier sagen, es geht darum, wer ihr in meinem Namen seid und nicht, was ihr in meinem Namen tut und könnt. Er sagt weiter, freut euch lieber darüber, dass eure Namen bei Gott aufgeschrieben sind, bei den Namen seiner Kinder, denn das seid ihr. Das ist eure Identität. Und eure Identität ist wichtiger als eure Aktivität. Denn alles, was ihr tut und könnt, kommt aus dem, was ihr seid. Vergesst nicht, wer ihr seid, sonst wird euch sogar das zum Verhängnis, was ihr tut und könnt. Und ich glaube, das ist etwas, was man häufig bei Menschen beobachten kann, die sich aufspielen, die prahlen, sich aufplustern, Mutwillen treiben. Man kann das bei Kindern beobachten, bei Erwachsenen, bei Gruppen von Menschen, auch manchmal bei Kirchgemeinden. Häufig steckt hinter diesem Verhalten eine große Verunsicherung darüber, wer man ist. Und wo man das aus dem Blick verloren hat, wer man ist, versucht man sich über das zu definieren, was man kann und tut. Und dabei wird man dann süchtig nach Bestätigung und der Anerkennung von anderen. Und wie bei jeder anderen Sucht muss man die Dosis immer weiter erhöhen, um dieses Gefühl aufrecht zu erhalten. Das ist sehr unangenehm, wenn man das bei anderen erlebt. Und es ist eine schreckliche Falle, wenn man es selbst erfährt. Auf der anderen Seite ist es eine Wohltat, Menschen zu erleben, die wissen, wer sie sind. Und es tut gut zu erleben, was sie können und tun, wie sie auftreten, was sie sagen, wie sie mit Menschen umgehen. Die Liebe prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie braucht es auch nicht, weil sie um ihre Identität weiß. Und ich glaube, gerade deshalb ist die Bibel voll von Zusprüchen in Bezug auf Identität. Schon bei der Schöpfung wird gesagt, dass der Mensch ein Abbild des Schöpfers ist. Was für ein Zuspruch. Haben wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen? Manchmal unterscheiden wir uns in unserem Verhalten vielleicht gar nicht so sehr von anderen Lebewesen dieser Schöpfung. Aber was unsere Identität angeht, unterscheiden wir uns sehr wohl. Jeder Mensch, also auch du und ich, sind ein Abbild von Gott selbst. Auch das Volk Israel bekommt von Gott immer wieder zugesprochen, was Gott in ihm sieht. Aber es bleibt nicht bei pauschalen Zusprüchen an Personen, Gruppen oder sogar die ganze Menschheit, wo man dann sagt, ja, okay, aber da falle ich ja irgendwie raus. Nee, Gott wird ganz persönlich, immer wieder spricht Gott ganz persönlich in das Leben von Menschen hinein. Abraham, Jakob und Simon und weiß nicht wer noch, bekommen von Gott sogar neue Namen, um ihnen zu zeigen, was sie vor ihm sind. Und uns, die wir zu Jesus gehören, gilt nicht zuletzt die grandiose Zusage aus 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, Gottes Kinder. Das wäre an sich schon ein schöner Schlusssatz, nur wie soll man das leben, wenn man dabei auf dem Teppich bleiben will. Ich möchte noch eine letzte Geschichte mit euch anschauen, in der Jesus das auf berührende und nachahmenswerte Weise vormacht. Die letzten Tage sind wild gewesen. Unzählige Begegnungen, beeindruckende Wunder, faszinierende Heilungen. Ein Mensch ist sogar nach 3 Tagen wieder vom Tod auferweckt worden. Eine Menschenmenge, die ihm beim Einzug in Jerusalem zugejubelt hat. Und ja, es gab auch viele heftige Auseinandersetzungen mit der religiösen Elite. Doch jetzt sitzt er mit seinen Jüngern zusammen und isst mit ihnen. Gleich wird er vom Tisch aufstehen und zum Erstaunen aller Jünger anfangen, ihnen die Füße zu waschen. Aber bevor das geschieht, lässt uns Johannes wissen, was in Jesus vorgeht. Ich lese aus Johannes 13, Verse 1 und 3. Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Jesus weiß genau, wo er herkommt. Er weiß genau, wo er hingeht. Er weiß genau, wer er ist. Er weiß, dass Gott ihm alles unterstellt hat. Er hält die Macht der ganzen Welt in der Hand. Und mit dieser Macht in den Händen wird er nun seinen Jüngern die Füße waschen. Ihnen dienen. Ihnen zeigen, wie sehr er sie liebt. Das ist gelebte Demut. Das ist das Gegenteil von sich aufspielen und prahlen. Noch nie ist jemand so auf dem Teppich geblieben wie Jesus. Ich möchte noch einen draufsetzen. Man könnte sogar sagen, Jesus ist nicht nur auf dem Teppich geblieben, sondern er hat ihn für seine Jünger und auch für uns ausgerollt. Den roten Teppich in Gottes Gegenwart, was für eine Ehre. Dagegen ist die Ehre jedes anderen Prominenten, der jemals seinen Fuß auf irgendeinen roten Teppich gesetzt hat, lächerlich gering. Es ist unmöglich, zu groß von dieser Ehre, dieser Identität zu sprechen, die Jesus seinen Nachfolgern zuteil werden lässt. Ganz besonders, wenn man bedenkt, wo wir eigentlich herkommen, vom Staub. Gott selbst rollt uns den roten Teppich aus. Wir dürfen diejenigen sein, die darauf laufen dürfen. Und wenn wir anfangen, aus diesem Bewusstsein zu leben, wie Jesus, dann tun wir genau das, was Jesus seinen Jüngern sagt, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat. Er sagt nämlich, ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt recht, das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, ich versichere euch, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr jetzt. Freuen dürft ihr euch, wenn ihr auch danach handelt. Und ich möchte gerne danach handeln. Ich möchte sehr gern auf diesem Teppich bleiben, den Jesus mir ausrollt. Ich möchte gerne diesen Teppich noch für andere ausrollen. Amen.